Ein bisschen ungewohnt, hier vorne zu stehen. Ein bisschen mehr sogar als ein halbes Jahr, habe ich jetzt Elternzeit gehabt. Und ich fange jetzt wieder langsam in Teilzeit an zu arbeiten. Wir werden sehen, wie das mit dem kleinen Krümel da hinten in der Ecke funktioniert. Ein kleines Experiment. Aber ich freue mich, dass ich heute hier predigen darf. Und ich habe mir ein Thema rausgesucht. Ich werde in eine Reihe starten, was mich schon länger beschäftigt und begleitet. Schaut man sich die Bibel an, dann findet man viele verschiedene Bücher und Texte, Erzählungen, Poesie, Briefe und so weiter. Und gemeinsam erzählen sie dennoch eine Geschichte. Die Geschichte von Gott und den Menschen. Und Christen auf der ganzen Welt, auch in dieser Gemeinde hier in Deutschland, nutzen diesen Zusammenstellung der Texte als ihren Wegweiser, als Karte für ihr Leben. Und sie suchen in der Bibel Orientierung, Hilfe in schwierigen Lebensfragen, Normen und Werte für ihr Handeln und vieles mehr, Hoffnung, Trost. Ich glaube, die Bibel ist Gottes bevorzugtes Arbeitswerkzeug, um uns heute diese Orientierung zu geben, dieser Wegweiser zu sein. Und sie kann uns eine sehr große Hilfe sein, um gute Entscheidungen für unser Leben zu treffen, um gelingendes Leben zu leben, so wie Gott es sich für unser Leben wünscht. Und deshalb möchte ich mit euch in den nächsten 3 Predigten 3 umfassende Grundüberzeugungen der Bibel, Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit, anschauen, die durch die ganze Bibel, also alle Texte hinweg zu finden sind, immer wieder auftauchen, sich so durchziehen wie ein roter Faden und gemeinsam darüber nachdenken, wie diese Prinzipien in unserem Alltag uns ein Wegweiser sein können, der uns bereichert und der unseren Alltag beeinflusst zum Positiven hin. Beginnen möchte ich heute mit der Liebe, wie schon angekündigt. Das ist ein sehr komplexer Begriff, der, finde ich, auf sehr unterschiedliche Art und Weisen definiert werden kann. Wir möchten uns anschauen, wie denn die Bibel über Liebe spricht, was sie da alles in diesen Begriff reinpackt oder auch nicht. Die biblischen Texte zeichnen ein Gottesverständnis von einem Gott, der Liebe ist, und ein Menschenbild, der im Ebenbild Gottes geschaffen wird und berufen ist zu einem Leben mit Gott in Gemeinschaft. Das ist es auch, was Jesus beschreibt, wenn er über das Reich Gottes spricht. Ein Gott der Liebe, der zusammenlebt mit den Menschen, die in seinem Bilde geschaffen sind. In dieser Gemeinschaft, in dieser ganz engen Verbundenheit. Die Liebe Gottes ist im ersten Teil der Bibel, also man sagt auch Altes Testament, noch nicht von Anfang an von diesem Begriff her zentral. Andere Konzepte wie zum Beispiel der Bund Gottes, der Segen Gottes oder die Erwählung Israels, also dieses konkreten Volkes, von dem wir so oft lesen, oder der göttlichen Barmherzigkeit begegnen uns häufiger als Beschreibungen. Doch alle diese Dinge haben als Grund, als Fundament dennoch die Liebe Gottes. Denn Gott erwählte zum Beispiel Israel nicht wegen ihrer Leistung oder ihrer besonderen Qualifikation. Nein, wir lesen, nicht hat Gott der Herr euch angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle anderen Völker, denn du bist das Kleinste unter allen anderen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat, lesen wir in der Bibel. Die Liebe ist also von Anfang an mit dabei. Die Liebe Gottes ist der Grund für die Erwählung. Später in den prophetischen Texten des Alten Testamentes wird dann oft in der Metaphorik von Bräutigam und Braut gesprochen oder von Vater und Kind. Man könnte auch sagen Eltern und Kind, wir wollen das heute mal so ein bisschen mit reinnehmen. Aber es sind diese beiden engsten und beiden intensivsten menschlichen Gemeinschaftsformen, die hier Bildgeber werden für die Beziehung und dem Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Und auch hier ist die Liebe total zentral, auch wenn sie begrifflich nicht genannt wird. Liebe in diesem Sinne bedeutet Bejahung, Annahme. Liebe ist umfassendes Gutheißen. Liebe ist weder bloßes Gefühl noch irgendein abstraktes Ideal, sondern es ist eine Beziehungswirklichkeit. Es ist eng verbunden mit dieser Verbundenheit. Es ist ein Ja zu meinem Gegenüber insgesamt, ein Ja ohne Wenn und Aber. Doch die biblische Beschreibung von Liebe hört hier nicht auf. Göttliche Liebe, sagt die Bibel, ist zugleich angelegt auf ein Verhältnis der gegenseitigen Liebe. Die Liebe gegenüber Gott lesen wir zum Beispiel in dem Vers: Herr, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und in der Liebe gegenüber unserem Nächsten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und das lesen wir in Levitikus 19, Vers 18. Also ja, das Konzept der Nächstenliebe, ja, das finden wir auch schon im Alten Testament. Das ist ja oft so dieses Neutestamentliche, was wir oft zitiert haben. Aber nein, dieser Vers findet sich auch im Alten Testament. Also wir haben diese große, allumfassende, bejahende Gottesliebe, die angelegt ist auf eine Gegenliebe gegenüber Gott und auch unserem Nächsten. In dieser Beziehungswirklichkeit. Und dann im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, greift Jesus dieses Verständnis von Liebe auf. Und er fügt diesen imperativen, diesen Du sollst, und ihren Begründung, warum sollst du das tun, seine Geschichten, seine Taten und seine Worte hinzu und lässt diese Liebe nochmal ja ganz anders aufleuchten und erhellen. Er handelt und begegnet Menschen, weil er ihre Not sieht, weil er sich von ihrer Not tief berühren lässt, von ihrer Last, von ihrer Trauer, von ihrer Trübsal. Liebe ist also keine bloße Regelbefolgung. Mir hat man gesagt, ich soll meinen Nächsten lieben oder Gott lieben. Liebe ist tiefer. Liebe ist auch, nicht nur, aber auch emotionaler Antrieb zu helfen, der dann praktisch wird, der Grenzen und Mühen überwinden lässt. Ja, es ist anstrengend, jetzt diesen Menschen zu begegnen, mich darauf einzulassen, ihm zuzuhören, ihn zu trösten, ihm zu helfen, ganz praktisch vielleicht auch. Aber aus Nächstenliebe, aus Liebe zu diesem Menschen, zu meinem Nächsten, überwinde ich Grenzen und Mühen. Jesus sprengt damals mit dieser Vorstellung von Liebe alle Vorstellungen von rein und unrein, wie wir sie aus dem Alten Testament so kennen, diese ganzen Gebräuche, indem er sich Ausgestoßenen und Verachteten zuwendet. Er isst mit Zöllnern. Die Leute, die als Sünder verachtet worden sind, er nimmt Frauen, die einfach wie so eine zweite Klasse an Menschen damals waren, auf Augenhöhe war. Er scheut sich nicht vom Kontakt mit Kranken, die damals teilweise nicht mehr in die Städte rein durften, sondern ganz am Rande leben mussten, damit sie bloß niemanden anstecken. Scheut nicht den Kontakt mit Samaritern, ein Volk, was von den Juden auch ausgegrenzt, verachtet, als Menschen zweiter Klasse angesehen wurden. Und auch nicht scheut er den Kontakt mit römischen Amtsträgern, die damals ja Besatzermacht in dem Volk waren. Dieser Punkt, dass er die Vorstellung sprengt von rein und unrein, ist auch einer der massivsten Unterschiede zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das Ideal der Reinheit der Gemeinde oder der Abgrenzung von der heidnischen Umwelt, nur wir sind das ausgewählte Volk Gottes. Wir müssen uns abgrenzen, wir müssen uns abschotten, wir dürfen nicht in Berührung kommen mit den anderen, die sind schmutzig, die sind falsch, die sind unrein. All das verliert plötzlich an Bedeutung. Wichtiger wird die bedingungslose Liebe und das Engagement für meinen Mitmenschen. In Jesus verbindet sich in diesem Verhalten, in dieser Lehre, Gottes Liebe und Nächstenliebe. Und sie wird lebendig, sie wird verständlich und erlebbar durch das, was er tut und sagt, durch die Geschichten, die er erzählt. Diese Liebe wird dann später im Neuen Testament auch von Paulus beschrieben, im Korintherbrief. Ganz berühmte Stelle aus Korinther 13, da lesen wir, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. In diesem Abschnitt wird die Liebe quasi personifiziert. Und ich finde, man spürt förmlich, wie dieses Bild Jesu da durch diese Beschreibung der Liebe hindurchschimmert. Denn er ist das Maß und der Grund und die Kraft eines solchen Lebens in Liebe. Menschen, die dieser Liebe begegnet sind in Jesus, die erlebten eine innere und eine äußere Veränderung. Es ist eine Liebe, die bewegt und die mobilisiert und die wiederum befähigt, ebenso zu lieben. Menschliche Liebe ist immer nur eine Fortsetzung dessen, sagt die Bibel, was ihnen von Gott her zukommt. Sprich, wir können lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Nur aus dieser Quelle heraus können wir unserem Nächsten uns ganz zuwenden und öffnen. Schaut man sich die Liebe durch die Bibel hinweg an, beobachtet man immer wieder eine Entgrenzung der Liebe, also eine Ausweitung der Liebe über Grenzen hinweg. Ich hatte das eben schon beschrieben, wie Jesus Menschen begegnet, die eigentlich ausgegrenzt waren, und er dehnt quasi die Liebe aus und nimmt sie mit rein. Und es gipfelt in der Feindesliebe Jesu, dass er sogar sagt, liebt eure Feinde, die, die euch verfolgen. Auch die sollt ihr mit reinnehmen in eure Liebe. So viel erstmal ein kleiner, schneller Querschnitt durch die Bibel hinweg, wie über die Liebe gesprochen wird und wie sie verstanden wird. Doch nun die Frage, wie kann uns diese Liebe ein Wegweiser sein für unseren Alltag, für unser Leben heute, für ein gutes, gelungenes Leben, wie Gott es sich vorstellt? 4 Punkte möchte ich heute mit euch ansprechen. Punkt 1, bedingungslos geliebt. Du bist von Gott bedingungslos geliebt. Er hat Ja zu dir gesagt in vollem Umfang. Annahme ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen, ohne ein Aber wenn du hier rausfällst, dann ist die Liebe weg. Nein, du bist bedingungslos geliebt. Wenn wir dadurch unseren eigenen Wert begreifen, kann uns das helfen, selber Ja zu sagen zu uns selbst. Jesus hat seinen Nachfolgern gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und auf den ersten Blick scheint die Nächstenliebe so die Herausforderung zu sein. Doch ich glaube, dass wir Menschen auch oft an der Selbstliebe scheitern. Und vielleicht will ich behaupten, gerade wir Christen, in unserem Tun, in unserem, wir müssen noch besser werden. Was eine gute, ein guter Vorsatz ist. Doch Selbstliebe ist ebenso Teil dieses Liebesverständnisses aus der Bibel. Es ist eine wichtige Facette der Liebe, die wir brauchen, um ein gelungenes Leben zu führen. Zur Selbstliebe gehört zum Beispiel Selbstannahme, dass ich okay damit bin, wie ich bin. Oder Selbstentfaltung, dass ich meine Stärken und meine Wünsche auslebe. Oder das Wahren meiner eigenen Grenzen, dass ich nicht meine Grenzen erkenne und dass ich nicht dauerhaft selber über sie hinausgehe und lebe oder nicht dauerhaft über sie hinausgehen lasse von anderen. In einem Lied heißt es dazu, es ist deine Liebe, die mich näher zu dir führt, mich annimmt, wie ich bin und mich dann in die Weite führt. Es ist in mein Herz und meine Seele eingraviert, dass du mich liebst. Und ich wünsche mir, dass wir das wirklich tief verinnerlichen, dass es wie eingraviert ist, nicht wegzubekommen auf unserer Seele, dass wir geliebt sind von Gott und dass wir dadurch in diesem Selbstbewusstsein leben können. Wir sind als Geschöpf Gottes, sind wir es wert, uns selber anzunehmen, uns selbst zu entfalten. Wenn wir das begriffen haben, dann sind wir auch fähig zur Nächstenliebe. Und dann so kommen wir zu Punkt 2, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Als Jesus nach der Liebe gefragt wird, oder nach der Liebe zum Nächsten gefragt wird, erzählt er die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und dieser Samariter, der diesen Menschen am Boden liegen sieht, hilft, weil er sich von seiner Situation, von seiner Not tief berühren lässt. Barmherzigkeit ist also leidsensible Liebe. Eine andere Facette der Liebe ist das Mitgefühl oder die Empathie, sagt man heute auch öfter. Wenn du einen Menschen gut behandeln möchtest, dann kann das nur gelingen, wenn ich versuche, mich hineinzuversetzen in meinen Nächsten oder in meine Nächste. Gelebte Nächstenliebe, so wie Jesus es von seinen Nachfolgern auf seine Nachfolger auffordert, bedeutet also hinzusehen, sich berühren zu lassen von den Geschichten von Menschen, bewegt hin zu einer praktischen Zuwendung, einem Verständnis und Hilfe. Wo bist du aufgefordert und herausgefordert in deinem Alltag, diese Barmherzigkeit und dieses Mitgefühl zu leben? Und Menschen mit dieser Barmherzigkeit und diesem Mitgefühl zu begegnen. Dabei ist mir noch ein Punkt ganz wichtig. Das christliche Liebesverständnis steht an diesem Punkt in der Gefahr, ein Gefälle zu transportieren zwischen dem Helfenden und dem Hilfsbedürftigen. So ein von oben herab vermeintliches wohlwollendes Hineinreden in das Leben eines anderen. So, ich erkläre dir die Welt. Du kleines, armseliges Etwas, ich hab's doch verstanden. Tu mal dies, lass mal das. Wie gesagt, teilweise gut gemeint, doch nicht auf Augenhöhe. Und die Bibel spricht selbst bei göttlicher Liebe gegenüber dem Menschen, also Gottes Liebe zu uns, von einer Liebe auf Augenhöhe. Er spricht, dass der Mensch ein Mitarbeiter Gottes ist, ein Freund oder eine Freundin von Jesus, nicht nur ein Knecht. Und wenn selbst im Verhältnis zwischen Gott und uns so eine gewisse Augenhöhe hergestellt ist, wie viel mehr sollte die christliche Liebe ein Verständnis einer Gegenseitigkeit betonen? Wie zum Beispiel auch in der Symbolik der Fußwaschung. Teilweise haben wir es hier in der Gemeinde schon gefeiert. Das ist eine Symbolik, die in der Bibel beschrieben wird, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wascht. Ein Akt des Dienens. Und wir feiern diese Fußwaschung heute, diese Symbolik, indem wir einander gegenseitig die Füße waschen. Nicht einer dem anderen, nicht die ganze Gemeinde den Pastoren, nicht die Jungen den Alten und nicht andersrum, sondern ein gegenseitiges Dienen. Auf Augenhöhe. Liebe auf Augenhöhe, in Barmherzigkeit und Mitgefühl. Punkt 3. Liebe über Grenzen hinaus. Jesus hat mit seiner Liebe immer wieder Grenzen gesprengt und erweitert. Indem er zum Beispiel das Reich Gottes nicht nur auf das Volk Israel bezog, sondern indem er die gute Botschaft von Gottes rettender Liebe auch allen anderen erzählt hat. Denen, die nicht zum Volk Gottes gehören. Die Bibel sagt manchmal, oder die christliche Sprache sagt manchmal, die Heiden. Damit knüpft er an diese biblische Gesamtstory, die ich eben gezeichnet habe, an, von einer Entgrenzung der Liebe. Wenn wir ihm, also Jesus, immer ähnlicher werden wollen, dann sind wir aufgefordert, ebenfalls diese Entgrenzung der Liebe, dieses Weiten der Grenzen der Liebe weiterzuführen, diese Geschichte weiterzuschreiben. Also wo stehen heute Grenzen und Mauern der Liebe? Lasst uns das mal selber fragen. Wen schließen diese Grenzen aus? Wo ziehen wir vielleicht selber Grenzen der Liebe und schaffen damit ein Drinnen und ein Draußen, weil wir meinen, wir müssten uns von der restlichen Welt abgrenzen? Ich erinnere nochmal daran, Jesus hat diese Grenzen von rein und unrein gesprengt, hat sie aufgelöst, hat alle Menschen mit reingenommen. Und wie können wir diese Mauern einreißen, abbauen, Stück für Stück? Und als Viertes. Liebe als Wegweiser in der Ethik. Auch in schwierigen ethischen Dilemmas kann uns das biblische Prinzip der Liebe gut helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Zwar darf die Liebe nicht nur ein inneres Motiv sein oder verstanden werden, das alle möglichen Handlungen dadurch rechtfertigt. Das ist passiert in Liebe, deswegen ist es in Ordnung. Es passiert, glaube ich, allzu oft, dass man sagt, hey, es passiert doch aus Liebe, aber das heißt nicht, dass es ethisch okay ist und dass es gut ist oder weise. Wohl aber kann die Liebe eine gute Hilfe sein, ein guter Maßstab, um Kriterien zu benennen, welches Handeln der Liebe gerecht wird. Der Grundsatz, das Liebesgebot ist wichtiger als Einzelgebote. Also wir können alles vergessen, was Jesus gesagt hat, nur die Liebe ist wichtig. Hauptsache, es ist Liebe da und alles ist gut. Das kann zu Willkür führen. Sinnvoller ist es zu sagen, was gegen den Maßstab der Liebe verstößt, kann nicht Gottes Wille sein. Klar muss dabei sein, dass die Liebe nicht der einzige Maßstab ist und sein sollte und sein darf, um ethische Entscheidungen zu treffen. Liebe steht immer in einem untrennbaren Verhältnis und in der Verbindung zwischen Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und deshalb wollen wir uns auch mit diesen anderen beiden biblischen Grundüberzeugungen beschäftigen in den kommenden Wochen. Doch die Liebe hat trotzdem eine ganz besondere Stellung in dieser Verbindung. Zu Beginn von Korinther 13 steht, wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber keine Liebe, wäre ich dröhnendes Erz und lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte, wenn ich alle Glaubenskräfte besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich mein Leib dem Feuer hingebe, hätte aber die Liebe nicht, nütze es mir nichts. Ich wünsche mir und ich wünsche, dass wir als Gemeinde diese Liebe, von der die Bibel erzählt, in uns tragen und dass sie immer größer wird. Diese Liebe, die wir bei Gott beobachten und bei Jesus sehen, wenn wir die biblischen Geschichten lesen. Diese Liebe, die Kern vom Gotteswesen ist. Ich wünsche mir, dass sie unser Leben, dass sie mein Leben durchdringt, dass sie größer wird und sich vermehrt und dass sie dazu beiträgt, dass wir diese Entgrenzung der Liebe fortsetzen, dass wir sie ausweiten und dass Menschen erfahren durch uns, dass Gott sie liebt. Ich möchte schließen mit einem Liedtext. Und da heißt es, ich will, dass du alles durchdringst, die Luft, die ich atme, mich neu belebt, mein ganzes Leben, du sollst es prägen. Ich atme dich ein und nie wieder aus. Ich möchte es nochmal vorlesen, in dem Wissen, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Ich will, dass du alles durchdringst, die Luft, die ich atme, mich neu belebt, mein ganzes Leben, du sollst es prägen. Ich atme dich ein und nie wieder aus. Das wünsche ich mir und das wünsche ich uns. Amen.